möchte gerne noch einmal kurz beten. Seid ihr dabei? Betet ihr mit? Super. Vater Gott, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für Jesus Christus. Und Herr, all das, was wir gesungen haben, das ist wundervoll. Und ich sage Amen. Und ich denke, viele von uns sagen Amen dazu. Sei du der Mittelpunkt. Sei auch der Mittelpunkt dieses Gottesdienstes. König Jesus, das ist deine Gemeinde. Es ist dein Christuszentrum. Und ich bete, dass du mir Weisheit gibst, zu unterscheiden, was von all dem, was in meinem Herzen ist, ich sagen soll. Und ja, gib mir, gib uns durch deinen wunderbaren Heiligen Geist die Nahrung, die Speise, die Korrektur, die Ermutigung, die Wegweisung, die wir heute Morgen brauchen. Regiere du, herrsche du, dein Wille geschehe, Gott, nicht der meine, sondern der deine. Und alles, was du geplant hast, Vater Gott, soll geschehen in unserer Mitte heute Morgen. Amen.
Amen.
Amen. Ich möchte, bevor wir so richtig in die Predigt gehen, bin mir gar nicht so sicher, ob wir da heute reingehen. Bin mal völlig entspannt. Liebe Lilian, kommst du mal her? Und lieber Pastor Bernd und liebe Christa und liebe Erika Kröger. Ihr alle hattet verschiedene Eindrücke, die haben mit Heilung zu tun und mit anderen Sachen zu tun. Und ich hätte gerne, dass ihr die uns einfach kurz mitteilt und dann möchte ich nochmal beten. Ja.
Guten Morgen, Gemeinde. Ich bekam gestern aufs Herz, dass der Herr heute Depression und Ohrenleiden heilen will.
Genau, wir machen es so, wie wir es schon oft gemacht haben. Wenn dich das betrifft, das heißt, das, was, wenn konkrete Dinge benannt werden, Ohrenprobleme, Depressionen, steh einfach auf. Dann wissen wir, dass wir gleich für dich beten können. Erika, komm.
Ich habe ein Wort bekommen für einige Frauen. Geliebte Tochter, ich sehe deinen Schmerz in deinem Herzen. Ich sehe den Kummer und die Zerrissenheit und die Trauer, die du trägst. Und ich bin gekommen, um dein Herz wiederherzustellen. Ich reiche dir heute die Hand. Nimm sie und vertraue mir, denn du sollst wissen, dass ich dich liebe und dass ich dir die Lebensfreude zurückschenke, die dir geraubt wurde.
Oh ja.
Wir stehen nicht auf, um zu zeigen, das bin ich, sondern wir stehen aus einem anderen Grunde auf. Wenn du eine Glaubensheilung in Anspruch nimmst, und die besonders durch ein Wort der Erkenntnis sehr leicht zu greifen ist, dann wird eine Reaktion von dir erwartet. Gott erwartet die Reaktion, weil aus dieser Reaktion heraus drückst du deinen Glauben aus und in diesem Moment ist es wie wenn du eine Tür aufmachst zum himmlischen Bereich und Dinge fließen, die sonst nicht geflossen wären. Deswegen stehen wir auf. Wenn wir im Einzelgespräch wären, würde ich dich nicht aufstehen lassen, sonst würde ich dich was tun lassen. Was dein Glauben ausdrückt. Wenn du nicht laufen könntest, würde ich sagen, okay, steh und mach einen Schritt. Diese Dinge zeigen nämlich, okay, Gott, ich bin hier und ich nehme dich ernst und ich nehme dieses Wort, was jetzt kommt, ernst. Weil die Worte der Erkenntnis, die saugen wir uns nicht aus den Fingern, sondern die hat Gott uns geschenkt. Und wenn Gott uns so ein Wort anvertraut und wir das aussprechen, sind wir ja nur die Übermittler, die Telefonleitung sozusagen. Und immer wenn jemand darauf reagiert, passiert irgendwas. Manchmal passiert es sofort, manchmal passiert es zu Hause oder am nächsten Tag. Es ist auch wurscht. Aber es passiert was, wenn wir im Glauben reagieren. Deswegen bitte, wenn sowas kommt, macht eine Reaktion. In dem Fall, in dieser Größenordnung, ist das Aufstehen einfach einen Schritt zu sagen, Gott, ja, die Heilung ist mir. Ich nehme sie. Ich reagiere jetzt mit dieser einfachen Handlung. Ich habe 5 Dinge heute Morgen im Gebet bekommen. Das eine ist, du hast eine Unbeweglichkeit von mehreren Fingern. Also nicht ganz steif, aber sehr schwierig beweglich. Vielleicht ist es Gicht, ich konnte es nicht klar sehen. Aber es war an einer Hand wenigstens und es waren mehrere Finger. Dann Schmerzen an der linken Halsseite, so konkret habe ich es gesehen. Auch keine Ahnung, was die Ursache ist, aber du hast Schmerzen an der linken Halsseite. Wenn du das bist, bitte steh auf. Dann ist jemand da, der hat eine Stirnhöhlenentzündung. Also hier drückt was, tut's weh, keine Ahnung, wie sich das äußert. Behinderung eines Beines, also hier auch nicht beide Beine, sondern ein Bein. Und das Letzte sind Gedächtnisschwierigkeiten. Das habe ich gehört, Gedächtnisschwierigkeiten. Und Herr, jeder, der hier steht, steht im Glauben auf und sagt, Gott, ich habe dein Reden gehört und ich nehme es an. Jetzt ist es mir. Und ich weiß, du bist längst am Wirken, Herr. Und ich danke dir einfach dafür, dass die Türen jetzt aufgegangen sind, dass deine Heilungsströme schon längst begonnen haben zu fließen und dass hier heute echte Wunder geschehen und zu sehen sind. Und jetzt beweg mal was, probier mal was. Wenn du es kannst, ist was anders als vorher. Und dann wink mir mal, wenn was anders ist. Ja? Ja, ja, 3, 4, 5. Probiert's mal. Vielleicht müsst ihr hüpfen. Ihr könnt euch bewegen. Ihr könnt auch den Gang verlassen, wenn das nötig ist dazu. Nur findet's raus. Ist was anderes als vorher? Ist ein Schmerz wesentlich besser? Ist eine Bewegungsfähigkeit da? Hebt nochmal die Hand, wenn das so ist. Halleluja. Wo ist was besser? Hebt nochmal die Hand, auch wenn du es schon gehoben hast. Ich will nochmal sehen. Das ist bei dir im Hals? Ist ganz warm? War das Schmerz vorher? Schmerz ist weg? Ehre sei Gott. Danke Gott. Wer war noch? Hier war noch eine Hand irgendwo, oder? Sehen, was war mit dir? Das ist Freude, Freude ist gut. Amen. Ja, okay. Sag mal, danke Jesus. Das ist meine Heilung. Und die hat begonnen. Und die wird sich fortsetzen. Amen.
Genau, das letzte war, Christa sagt, hat aufgeschrieben, für die Seele möchte Gott heute Glauben, Freude und Hoffnung schenken. Ich denke, das deckt sich mit deinem Impuls. Genau, wunderbar. Ja, ich habe auch noch einen Eindruck, den habe ich mir schon vor über einer Woche aufgeschrieben, in mein goldenes Buch. Und ich glaube, dass Gott heute einigen Menschen ein Lachen, einen Isaak schenken möchte. Wenn du die Geschichte nicht kennst von Abraham und Sarah, später Abraham und Sarai, dann lies mal in der Bibel ganz vorne, es sind nur ein paar Seitenblätter, ein Kapitel weiß ich gerade selber nicht, findest du das ganz schnell. Die Geschichte eines gottesfürchtigen, aber kinderlosen und darüber sehr unglücklichen Ehepaars, dem dann in hohem Alter, jenseits der Fruchtbarkeit, weit jenseits der, die nennen das Menopause, ich weiß gar nicht, das ist ja eine Pause, das ist ja was, was am Anfang und Ende hat, das ist irgendwie ein witziger Begriff, aber das ist jetzt, gehört jetzt gar nicht hierher. Gell? Also es war bei Sarah so und Gott hat ihnen ein Kind geschenkt und sie hat gelacht und ich glaube, er hat auch gelacht, aber sie hat eigentlich gelacht, weil sie dachte, wie soll denn das gehen? So das Lachen des Skeptikers, das ist ja eigentlich ein hässliches Lachen, aber sie kommt trotzdem in die Hall of Fame der Gläubigen in Hebräer 11, da wird es dann total nett dargestellt. Gott ist irgendwie nett, gell? Vergibt und ist barmherzig und bügelt dann auch deine Skepsis, vielleicht hat sie wahrscheinlich ja zu Buße getan zwischendrin in der Schwangerschaft, hat gesagt, oh Herr, verzeih mir, dass ich dir nicht geglaubt habe. Also was, es war ganz tief in mir und ich sag dir das jetzt, Gott wird einigen von uns hier einen Isaak, ein Lachen bereiten. Die Punkte, die die Situation umschreiben, sind, du hast dich danach gesehnt, du hast es von Gott auch versprochen bekommen, du hattest Erwartungen, die aber tief enttäuscht worden sind. Du hast sehr lange darauf gewartet, dass dieses Gebet erhört wird, es ist überhaupt nichts passiert. Du hast selber versucht, es zu realisieren, du hast große Schwierigkeiten gehabt mittendrin, aber Gott sagt dir heute Morgen, plötzlich, obwohl du es nicht mehr erwartest, werde ich dir deinen Isaak schenken. Und ich erhöre dein Gebet. Wer möchte das für sich in Anspruch nehmen? Steh doch mal auf, ich bete noch kurz für dich. Jesus, du siehst all die Leute hier und ich bin zutiefst bewegt davon und ich glaube, das ist vom Heiligen Geist und ich spreche euch das zu. Und ich sage, übers Jahr wirst du dein Sohnherzen in Anführungszeichen, das hat nichts mit Schwangerschaft notwendigerweise zu tun, das hat etwas damit zu tun, dass du das, wonach du dich gesehnt hast, was dir als Kind Gottes gehört, wofür du gebetet hast, worüber du enttäuscht warst, du wirst es doch empfangen. Auch wenn du vielleicht heute da bist und denkst, ich habe gar nicht mehr damit gerechnet. Gott sagt dir, rechne mit mir, es kommt. Ich gebe dir deinen Durchbruch, ich gebe dir deine Gebetserhörung. Ich bereite dir ein Lachen jenseits deiner Erwartungen. Rechne mit mir und ich segne euch damit und ich versiegel das und ich preise dich, Gott, dass niemand und nichts dich aufhalten kann in der Erfüllung deiner Verheißung im Leben der Menschen, die jetzt gerade hier vor dir stehen. Ehre sei dir in Jesu Namen. Amen. Amen. Nimm wieder Platz. Vielen Dank. Ja, so ein bisschen was von Israel muss ich doch erzählen, oder? Seid ihr dabei? Wir haben das in unseren Hauszellen gemacht. Wir werden in den Leitertagen wahrscheinlich auch noch einen kleinen Impuls zu dieser Reise geben. Es war ja für uns sehr kurzfristig geplant, so, weiß ich nicht, 3 Monate vorher ist für uns kurzfristig, das Jahr stand eigentlich schon, aber wir hatten beide den Gedanken, wir sollen dahin. Und dann fragt die Gemeinde immer, was habt ihr denn mitgebracht? Ich greife mal in meine Hosentasche, ich habe wirklich was mitgebracht. Den habe ich an dem halben Tag, den wir frei hatten, bevor wir dann in dem Video so fertig aussahen, nach den ganzen Busfahrten, habe ich den eingesammelt. Und so sieht da alles aus. Ich weiß nicht, ist das Sandstein, Papa, wahrscheinlich. So gelber, heller Stein. Alle Häuser, alle Tempel, neue, alte Bauten, 2000 Jahre alt, 50 Jahre alt, die haben alle diese Steine. Und die liegen da rum. Also Israel ist voller Steine. Also steinigen, es liegt eigentlich so nah, wenn du da so rumläufst, ist es das Material, die Waffe ist überall da. Große, dicke, kleine. Und ich habe ein paar eingesammelt und den hier auch. Nee, ich behelfe den jetzt nicht, das ist auch ganz klein. Warum lachst du denn so? Nee, Jesus hat ja gesagt, das sollen wir sein lassen mit dem Werfen von den Steinen. Ne? So, also wenn, dann hier so. Also eins steht für mich fest, ich bin fast 30 Jahre jetzt Christ, mich hat es nie dahin gezogen, der Bernd war ja da, hat sich ordentlich und tief bekehrt, vielleicht hat er das damals gebraucht, wahrscheinlich. Angelika war eine schlaue Mama, wie kriegt man den Bub dann auf den richtigen Weg? Und ich habe Bücher gelesen, es gibt Bilder im Internet, es gibt Google, du kannst ja alles dir angucken. Ne? Aber nach der Reise habe ich mich gefragt, warum bin ich nicht schon früher dahin gefahren? Einige von euch haben ja auch Reisen nach Israel unternommen. Weil eins ist für mich klar, ich werde die Bibel nie wieder so lesen, wie ich sie vor dieser Reise gelesen habe. Also wenn ich vom Tempel lese, sehe ich zumindest das, was noch übrig ist von den Mauern des letzten Tempels, das sehe ich vor Augen. Ich weiß, wenn man im Garten Gethsemane steht, wie die Sicht ist, was für eine Perspektive man hat. Ich habe Bilder in meinem Herzen, die ich nicht mehr vergessen möchte. Israel ist gleichzeitig geprägt voller Religiosität. Bevor wir geflogen sind, hat Gott zu mir gesagt, unterschätze nicht die religiösen Geister, die da unterwegs sind. Das ist so widerlich. Das ist der Kontrast dazu, Aberglaube und Religion und dass man sich an Städten und an Dingen und an Glöckchen und an Gold und an irgendwelchen Steinen von und an streiten sich die Menschen. Das war unser Ort und nee, bei uns ist es passiert und also so total crazy und abgefahren, also es musste auseinander dividieren. Aber dann gibt's auch einfach, also für mich gab's dann, obwohl wir ziemlich gescheucht worden sind, wir haben extrem, ich glaube nicht, dass man in derselben Zeit mehr sehen kann, als wir gesehen haben. Das ist, glaube ich, nicht möglich. Dann gab's auch diese Momente, wo du da stehst und du weißt, das ist jetzt wirklich der Ort. Also es gibt archäologisch, es gibt strittige Dinge und es gibt eindeutige Dinge. Das Haus des Petrus, wenn du auf Instagram bist und mir gefolgt bist, dann siehst du das Bild, das war das Haus des Petrus. Die Brocken, die Steine, die Reste der Mauern, das ist dort gewesen. Dort hat Jesus die Schwiegermutter von Petrus geheilt. Dort war er, das ist so. Und andere Stellen. Und natürlich der Tempel. Und für mich, so mein hauptsächlicher Gottmoment war nicht auf der Konferenz, in der wir waren, sondern das war unter der Erde, in einem tiefen Loch. So à la Indiana Jones, falls ja die Filmserie etwas sagt. So war das da. Hier eine Mauer, da eine Mauer, nichts für Leute mit Platzangst. Feucht, stickig, viele Menschen vor dir, viele Menschen hinter dir. Und dann war diese Führerin, die war ein bisschen gnädiger mit uns als andere Reiseführer, die wir hatten. Er hat gesagt, an dem Punkt, wenn ihr da steht, dann seid ihr dem Ort, wo das Allerheiligste im Tempel gestanden hat, am nächsten, wie es heute ein Mensch sein kann. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr dort kurz stehen bleiben und beten. Das habe ich dann auch gemacht. Und ich war extrem, extrem berührt und habe die Gegenwart Gottes ganz besonders empfunden. Und ja, oder in Shiloh, oder in unserer Bibel steht Shiloh, zu stehen, da wo Mose die Stiftshütte errichtet hat, da wo sie 369 Jahre lang stand, da wo Hannah ihren Samuel erbeten hat, da wo Eli war. Also das ist so, das Quadrat, die Maße, es ist alles genau wie es in der Bibel beschrieben steht. Also du kommst an einen Ort und du schlägst nicht den Reiseführer auf, sondern du guckst in deine elektronische Bibel und schreibst dann Shiloh oder Shiloh rein. Und dann findest du alle Informationen, die du brauchst, für diesen Ort. das Religiöse äußert sich so in vielen sehr traditionellen Kirchen und Darstellungen von Dingen, die mich nicht so interessiert haben. Aber daneben ist das Bewusstsein, wie real die Bibel ist. Jetzt gerade graben sie den Palast von König David aus. Wir hatten eine Archäologin auf der Konferenz, die daran beteiligt ist, und die steht vorne hinterm Pult, und das Erste, was sie sagt, ist: Vor euch steht die glücklichste Frau auf dieser Welt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für mich bedeutet, dabei zu sein, diese Dinge in die Hand zu nehmen und auf diese Dinge zu stoßen in Jerusalem, der Hauptstadt Israels, wo David König war. Also das ist, wer sagt, Jerusalem hat mit den Juden nichts zu tun, der muss ja irgendwie, ich weiß nicht, also er muss von der UNO sein, ja, von der UN oder wie auch immer. Ja, also das ist sehr, sehr bewegend. Ja, wenn ich nochmal hinfahre, ich würde gern irgendwann nochmal hin, dann wünsche ich mir eine Reise mit weniger Sehen und mehr Wort Gottes an den Stellen. Das ist so mein fester Vorsatz. Genau. Ja, ich frage, das ist eine der Optionen, die für mich in Betracht käme, genau. Und wisst ihr, was das Erschreckende ist auf der anderen Seite? Es gibt Menschen, die leben in diesem Land. Die sind so nah an der Geschichte. Die sehen vielleicht die Ostmauer des Tempels von außen jeden Tag, wenn sie zur Arbeit fahren. Aber sie leben ohne den, der dort die größte Geschichte geschrieben hat. Sie leben ohne Jesus. Dann siehst du die orthodoxen Juden, hab viel gelernt und viel über die Symbolik gelernt, und das ist atemberaubend. Die Kippa, die erinnert den Juden daran, da ist noch einer über dir. Vergiss nie, da ist noch einer über dir. Manch einer von uns sollte vielleicht mal was auf den Kopf tun und sich daran erinnern. Also nicht um des Teiles willen, versteht ihr? Es geht nicht um die Gegenstände, aber um sich bewusst zu machen. Du bist nicht Gott, er ist Gott. Da ist noch einer über dir. Und das war cool. Und auf der anderen Seite, wir waren dann bei einem Juden namens, wie hieß der, Schmuel Baumann. Schmuel und Sarah. Lea. Okay, danke. Schmuel und Lea. Genau, das war die Ich habe schon noch gedacht, warum nennt ein Jude sein Kind nach der Ungeliebten? Ach, alles egal. Die kam aus Kanada, ja. Nee, er kam aus Kanada, sie kam aus Massachusetts. Die haben so ein perfektes amerikanisches Englisch gesprochen, also ich dachte, hey, die haben nicht immer nur Bockertoff am Morgen gesagt, sondern Good Morning. Und das war faszinierend. Das war eine Atmosphäre in der Familie, wie ich sie bisher nur erlebt habe in Familien, wo beide Elternteile, beide Ehepartner wirklich Jesus an erster Stelle haben. Also wo nicht nur Christ draufsteht, sondern wo Christ drin ist und wo radikale Nachfolge gelebt wird. So empfand ich die Atmosphäre in diesem Haus. Da war der Patriarch, da war der Papa mit dem dicken Bart, und er hat gesagt, wo es lang geht, aber nicht als Macho, sondern als liebendes Oberhaupt. Also das, ich weiß nicht, kann man schwer erklären, die Atmosphäre. Der hat mit uns ein Schabbatmahl gefeiert und hat uns so geholfen, als Nichtjuden zu verstehen, was sie da machen. Und er ist so dicht, du hast das Gefühl, er ist so dicht an Gott und doch knapp daneben, weil er glaubt nicht an Jesus. Er glaubt nicht, dass Jesus Christus der Messias ist. Und ich weiß von einer anderen Schwester, die in unserer Reisegruppe war, die kennen sich ein bisschen besser, und die haben sogar über Prophetie, über einen prophetischen Dienst miteinander gesprochen. Und da war so viel Gemeinsames und so viel Verbindendes, und doch erschüttert es mich, dass man so nah, dass quasi, du stehst da, da ist Abraham lang gelaufen. Da sind die Gebeine von Abraham und Sarah. Auf der einen Seite eine Synagoge, auf der anderen Seite eine Moschee. Ist total crazy. Aber du kannst trotzdem Gott verpassen. Du kannst hier sitzen und du kannst Gott verpassen. Und wenn ich irgendwas tun könnte, damit dir das nicht passiert, ich würde dir in den Arsch treten, ich würde dir die Bibel rauf und runter, ich würde alles tun, damit du Gott nicht verpasst. Und ich will auch alles tun für mich, damit ich Gott nicht verpasse. Und die Illusion ist ja, dass die Alternative zum Leben mit Gott die coole ist. Entschuldigt das Wort, die geile, die schöne, die spaßversprechende, die interessante. In 100 Jahren wirst du deinen Kopf gegen irgendeinen Stein schlagen, ist bildlich gesprochen, wenn du es vorher nicht gerafft hast, dass das eine große Lüge ist. Und du wirst sagen, wie konnte ich so bescheuert sein? Wie konnte ich so nah dran sein und doch da dran vorbeilaufen an dem, der mich mehr geliebt hat, als ich es mir hätte vorstellen können? Und dieser Gott ist auch unser Arzt. Darum haben wir heute Heilungsgottesdienst. Darum sage ich auch noch ein paar Worte dazu. Jesus ist hierher gekommen durch den Heiligen Geist, um dir zu helfen, um dir entgegenzukommen, um deinen Körper zu berühren, um deine Seele zu berühren, dich freizusetzen von was auch immer du Freisetzung brauchst. Ja, und was mich auch verändert hat, wenn ich jetzt ein Bild sehe von so einem orthodoxen Juden oder stell mir die vor, die haben ja so eine bestimmte Kleidung und die, wisst ihr, die gehen im Stechschritt durch die Straßen. Und die Reiseführerin hat uns dann erklärt, warum. Ihr Motto ist, euer Leben, euer ganzes Leben sei ein einziger Gottesdienst. Euer ganzes Leben sei ein einziger Gottesdienst. Und sie versuchen keine Zeit zu verschwenden, wenn sie von A nach B gehen. Damit sie wieder beten können. Es gibt Juden, wir waren in einer der großen Synagogen in Jerusalem, in der Hofer-Synagoge, wunderschön. Wir Frauen durften nicht so weit rein wie die Männer. Aber wir konnten oben gucken von der Galerie der Frauen dann auch. Und da siehst du sie, die Rabbis mit ihren Schülern und wie die Bücher gestaltet sind. Und die lesen die Bücher verkehrt rum. Wie crazy ist das denn? Die fangen hinten an. Na, Hebräisch, man liest mal andersrum und so. Was wollte ich eigentlich sagen? So nah dabei. Genau. Ja, danke, das war mein Stichwort. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ehe ist toll. Was der eine vergisst, hat der andere auf der Platte. So ist das. So sollte es sein. Tu Buße, wenn du deinem Ehepartner keine Freude und kein Segen bist. Hör auf zu meckern und veränder dich selber. Es gibt reiche Juden in Amerika, die Schuldgefühle haben, weil sie nicht die Aliyah machen. Aliyah heißt die Rückkehr nach Israel, das Einziehen ins Heilige Land, das wieder Einwandern. Und die haben aber so viel Geld, dass sie sagen, sie finanzieren einen, der da wohnt. Und dann gibt es also wirklich Männer, die können den ganzen Tag Bibel, also Altes Testament, lesen, studieren und beten und nichts anderes machen. Boah, habe ich gedacht, wie cool wäre das denn? Oh, wenn du das den ganzen Tag könntest, nur da, boah. Erika, deine Augen leuchten auch, ich sehe es. Und dann habe ich gedacht, nee, das wäre nicht cool, weil dann würde ich irgendwann platzen. Dann musst du doch mit jemandem teilen, das musst du jemandem erzählen und der muss dir erzählen und musst dich gemeinsam über Gott freuen und sagen, es ist so der Hammer, was ich heute in der Bibel entdeckt habe und was du in der Bibel entdeckt hast und wie ignorant war ich eigentlich die letzten 10 Jahre und dann denkst du, du weißt alles und ich habe nicht mal gewusst, dass der Kanaan Kind von Ham war und klar, dass der dann Kanaan nicht behalten durfte, weil er hat es ja versemmelt und warum, lies vorne in deiner Bibel noch weiter vorne als beim Abraham, dann findest du den Grund. Ja, so vieles weiß ich nicht und du vielleicht auch nicht. Auch nicht von Segen und Fluch. Die Bibel sagt in Sprüche 18, Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge. Menge übersetzt das so. Wer sie viel gebraucht, wird das, was sie anrichtet, zu schmecken bekommen. Okay, nochmal. Vielleicht reagiert ihr dann. Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge und wer sie viel gebraucht, wird das, was sie anrichtet, zu schmecken bekommen. Das, was du sagst, wirst du zu schmecken bekommen. Anfang und Ende, mein erster Punkt von 3. Wenn du etwas von der Bibel her verstehen möchtest, wenn du ein Konzept, ein Thema der Bibel studieren möchtest, dann ist es eine gute Möglichkeit zu schauen, wo taucht das zum ersten Mal in der Bibel auf. Wo finden wir denn, mein Thema ist frei vom Fluch, den ersten Fluch in der Bibel? Ihr sagt viel, aber ich kann es akustisch nicht auseinanderhalten. Vertreibung aus dem Paradies. Wer wurde als erstes verflucht? Von wem? Die Schlange von Gott, genau. 1. Mose 3. Schlag doch mit mir auf. 1. Mose 3, ich lese die ersten 6 Verse. Die Schlange war das klügste von allen Tieren des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft die Früchte von den Bäumen im Garten nicht essen? Derb würde man heute sagen, was für ein ist das denn? Wie mies ist das denn, so ein Spaßverderber? Stehen da Bäume rum und darfst nichts essen? Natürlich dürfen wir sie essen, erwiderte die Frau, nur nicht die Früchte von dem Baum in der Mitte des Gartens. Gott hat gesagt, esst nicht davon, berührt sie nicht, sonst müsst ihr sterben. Nein, nein, sagt die Schlange. Ihr werdet bestimmt nicht sterben. Aber Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen. Ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und was schlecht ist. Dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können. Hörst du ihn, den Zeitgeist? Hörst du die Kultur, in der du lebst, in der 98% oder bei den Christen sind es auch noch ein paar, vielleicht sind es 99% der Menschen in unserem Land leben? Ihr werdet euer Leben selbst in die Hand nehmen können. Die Frau sah den Baum an. Seine Früchte mussten köstlich schmecken. Sie anzusehen war eine Augenweide und es war verlockend, dass man davon klug werden sollte. Sie nahm von den Früchten und aß. Dann gab sie auch ihrem Mann davon und er aß ebenso. Und dann Vers 13, 14. Gott, der Herr, sagte zur Frau, was hast du da getan? Sie antwortete, die Schlange ist schuld. Sie hat mich zum Essen verführt. Da sagte Gott, der Herr, zu der Schlange, verflucht sollst du sein. Boah, Gott, verflucht. Verflucht sollst du sein wegen dieser Tat. Auf dem Bauch wirst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang, du allein von allen Tieren. Der erste Fluch war die Folge von Übertretung von Gottes Gebot. Vorher gab es keinen Fluch. Und dann hat mich interessiert und ich habe gesucht, wo ist denn das letzte Mal der Begriff Fluch in unserer Bibel erwähnt? Ganz hinten. Offenbarung 22, Vers 3. Da steht, und es wird keinen Fluch mehr geben. Sag das doch mal mit mir, so ein schöner Satz. Und es wird keinen Fluch mehr geben. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Und es wird dort keine Nacht mehr geben. Und sie bedürfen nicht eines Leuchters noch des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, erleuchtet sie und sie werden herrschen von Ewigkeit zur Ewigkeit. Das ist für eine herrliche Zukunft für alle Menschen, die Gott vertrauen. Amen. Der Prophet Jeremia hat gesagt, Kapitel 17, Vers 5, die Überschrift ist übrigens eine coole Zusammenfassung. Da steht in meiner Bibel, Fluch und Segen hängen davon ab, auf was der Mensch vertraut. So spricht der Herr, Jeremia 17, 5 folgende, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Einöde. Er wird nichts Gutes kommen sehen, sondern muss in dürren Wüstenstrichen hausen, in einem salzigen Land, wo niemand wohnt. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Je nachdem, was für ein Bild du von Gott hast, kann man das so oder so verstehen. Wenn du die Bibel liest und den großen Kontext siehst, dann findest du, wie Gott darum ringt, Menschen segnen zu können. Wie er sucht nach Kooperation, nach Gebet, nach Übereinstimmung, nach Gehorsam. Nicht, weil er machtbesessen ist, sondern weil sein Herz danach schreit, dich zu segnen und dir Gutes zu tun. Und viele der Faktoren, die das begünstigen oder versaubeuteln, die Mehrheit dieser Faktoren, ich weiß nicht, gibt noch irgendwelche geistlichen Kämpfe und Sachen, die wir wahrscheinlich erst blicken in der Ewigkeit. Viele dieser Faktoren, die meisten hängen von dir ab. Sie hängen davon ab, wie du lebst. Ob Gott, lass es mich mit dem Bild von unserem Pastor mal sagen, dein Lenkrad oder dein Reservereifen ist. Rufst du ihn an, wenn nichts mehr, wenn deine Weisheit am Ende ist, wenn du alles andere ausprobiert hast, alle Freunde abtelefoniert hast oder angemailt oder keine Ahnung. Ist er der Letzte, zu dem du gehst, oder der Erste? Ist seine Meinung eine von vielen, die interessant ist, oder ist seine Meinung die, wo du sagst, that's it, das ist meine Richtschnur. Wenn die Bibel das sagt zu dem Punkt, dann mache ich das genauso. Das macht den Unterschied. Die Melli hat eine coole Predigt gehabt. Ich habe die leider nur angefangen, bis die Kindergeburtstagswelle über mich rollte gestern Nachmittag. Aber die hat irgendwie sowas gesagt, dass das Land leidet, wenn viel Sünde da ist. Und das ist wirklich so. Jesaja hat sowas darüber gesagt. Denn das Land liegt entweiht, das ist Jesaja 24, 5, unter ihren Bewohnern. Denn sie haben die Gesetze übertreten, die Satzungen abgeändert, den ewigen Bund gebrochen. Darum hat der Fluch das Land verzehrt und die darin wohnen müssen es büßen. Darum sind nur die Bewohner des Landes von der Glut verzehrt und nur wenige Menschen sind übrig geblieben. Jetzt war das mit dem Thema Fluch so spannend, dass ich hätte da noch eine Serie draus machen können, spare ich mir. Vielleicht hast du jetzt im Hinterkopf als Christ, naja, das war ja das Alte Testament, Pussekuchen. Gib mal in deiner lieben elektronischen Bibel Fluch und Verflucht im Neuen Testament ein. Da gibt's dann so nette Sätze von Paulus, 1. Korinther 16. Wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, der sei verflucht. Sehr, sehr sympathisch, schreibt man so auf Geburtstagskarten. Und wenn die Leute im Krankenhaus liegen, wenn du Jesus nicht liebst, dann sei verflucht. Nee, machst du nicht. Ne? Also es war Ironie. Hallo, das machst du nicht. Du hast ja niemanden zu verurteilen und zu sagen, du glaubst zu wenig. Das geht dich überhaupt gar nichts an. Du hast zu ermutigen und zu beten und der Rest ist dem anderen und dem Heiligen Geist dein Job. So ist das. Amen? Genau. Okay, also das ist irgendwie noch nicht fertig. Fluch und Segen scheinen auch im Neuen Bund eine Rolle zu spielen. Ich komme zu meinem zweiten Punkt und da kommt ein Bild. Als wir mit dem Bus fahren, ich konnte jetzt mal kurz keine Busse mehr sehen, durch Israel gekarrt wurden, haben wir verschiedene Sachen gezeigt bekommen, wo wir jetzt auch nicht unbedingt hingelaufen sind. Wer weiß, was das ist? Keiner, oder? Außerdem Dennis, der darf nicht mitreden, er weiß, stand in der E-Mail. Cool, der Mann denkt mit. Hey, der unterrichtet nicht nur Leute, der hat auch selber was zum Lernen drauf irgendwie. Das sind die zwei Hügel. Das ist der Berg Ebal und der Berg Gerasim. Frag mich nicht, wer welcher ist, das weiß ich auch gerade nicht. Wo Segen und Fluch ausgesprochen worden sind. Ganz genau. Und guck dir den Pastor an, schon wieder weiß er Bescheid. Einwandfrei. Zwischen diesen beiden Bergen lag das biblische Sichem, von Hebräisch Shechem. Und wisst ihr, was Shechem heißt? Wo sind die Hebräisch Sprechenden in unserer Mitte? Der Nacken, der zwischen den Schultern liegt. Kann man sich vorstellen. Es sind ja jetzt nicht so dramatisch beeindruckende Berge von ihrer Höhe, aber wie so zwei Schultern und der Nacken, so diese, wo die Stadt liegt. Genau. An diesem Ort haben Abraham und Jakob gelagert. An diesem Ort sind Josefs Gebeine begraben. An diesem Ort gab es eine Zeit lang diese Anbetungsstätte der Samariter. Und an diesem Ort wurde das ausgesprochen, was ich jetzt auszugsweise mit euch lesen möchte. Kannst gerne deine Bibel aufschlagen in 5. Mose 27. 5. Mose 27 ab Vers 4. Sobald ihr nun den Jordan überschritten habt, sollt ihr diese Steine auf dem Berg Ebal aufrichten und mit Kalk bestreichen, wie ich es euch heute gebiete. Und du sollst dort dem Herrn, deinem Gott, einen Altar bauen, einen Altar aus Steinen. Über diese sollst du kein Eisen schwingen, aus ganzen Steinen sollst du den Altar des Herrn, deines Gottes, bauen und du sollst darauf dem Herrn, deinem Gott, Brandopfer opfern. Und du sollst Friedensopfer darbringen und dort essen und fröhlich sein vor dem Herrn, deinem Gott. Und du sollst alle Worte dieses Gesetzes auf die Steine schreiben, klar und deutlich. So, Gott war jetzt nicht zurückhaltend mit Informationen, das ist er bis heute nicht. Alles, was du wissen musst, oder fast alles, was du wissen musst, findest du in seinem Buch und den Rest findest du durch Gebet und Gespräch mit ihm heraus. Klar und deutlich. Auf dem Berg, wo der Fluch verkündet wurde, standen also Steine. Wir würden da heute Flipcharts oder Pinnwände oder Whiteboards oder keine Ahnung, vielleicht was anderes hinstellen. Und da waren die Gebote drauf. Mose gebot dem Volk an jenem Tag. Ja, dann überspringen wir. Stämme. Dann sind die Stämme aufgeteilt worden, 6 Stämme auf die eine Seite, 6 Stämme auf die andere Seite. Und dann kommt eine Reihe von Flüchen. Das ist 5. Mose 27,15. Verflucht sei, wer ein geschnitztes oder gegossenes Bild macht, das dem Herrn ein Greuel ist, ein Machwerk von Künstlerhand und es heimlich aufstellt. Und das ganze Volk soll antworten und sagen, Amen. Verflucht sei, wer seinen Vater und seine Mutter verachtet. Und das ganze Volk soll sagen, Amen. Verflucht sei, wer die Grenze seines Nächsten verrückt. Und das ganze Volk soll sagen, Amen. Verflucht sei, wer einen Blinden auf dem Weg irreführt. Und das ganze Volk soll sagen, Amen. Verflucht sei, wer das Recht des Fremdlings, der Waise und der Witwe beugt. Und das ganze Volk soll sagen, Amen. Ja, dann kommt eine Liste sexueller Sachen. Verflucht sei, wer bei dem liegt und bei der liegt. Wer Bestechung annimmt. Und am Schluss, Vers 26, verflucht sei, wer die Worte dieses Gesetzes nicht aufrecht erhält, indem er sie tut. Und das ganze Volk soll sagen, Amen. Das heißt, sie haben Gott das Wort recht gegeben. Sie haben gesagt, ja, das ist so und das soll so sein. Wenn du nicht sehr jung und sehr idealistisch bist, in extremster Kombination, wird dir in diesem Moment eine Sache klar. Jeder Mensch muss verflucht sein. Vor dem Gesetz. Warum? Niemand. Komm zu mir nach dem Gottesdienst, wenn du der Erste bist. Niemand hat nicht mindestens eine dieser Qualifikationen, und es gibt ja noch mehr in dieser Liste, nie in seinem Leben erfüllt. Wahrscheinlich gibt es niemanden, der nie über seine eigenen Eltern mal was Bescheuertes gedacht hat und sie verunehrt hat. Wahrscheinlich gibt es niemanden, der all das gehalten hat. Und das Tolle ist ja, was macht Jesus in der Bergpredigt? Kannst du dann heute Mittag lesen, nach dem Nickerchen? Er macht es uns noch schwerer, richtig. Er sagt nicht, neuer Bund, billige Gnade, sag ein Gebet und alles ist gut. Er sagt zu dir, gestern war Ehebruch vollzogen, Sünde. Heute ist es so, wenn du nur guckst und denkst. Da fängt's an. Nicht nur der mordet, sondern der Hass und Wut empfindet gegen seinen Bruder. Der läuft im gleichen Spirit wie der Mörder. Es ist nur ein bisschen weiter auseinander. Super, super Ausgangsposition. Richtig bescheidene Nachrichten. Schlimmer als bei der Tagesschau. Katastrophe. Keiner kann sich qualifizieren. Wo ist die Lösung? Die Reiseführerin, die eine, die wir am häufigsten hatten, das war die Elisabeth. Die ist vor 31 Jahren nach ihrem Au-pair-Jahr in Israel hängen geblieben. Die kommt eigentlich aus Bayern. Und wenn du mit dem Bus durch Israel fährst, der kein Klo hat, dann trinkst du meistens nicht viel. Und wenn du dann mal musst und du fragst, wo ist denn der nächste Klo, dann sagte sie immer, da drüben sind die Hallen der Erlösung. Hat sich dann wirklich so angefühlt. Ist jetzt ein Scherz. Aber das wäre ja ein kleines Drama. Das große Drama ist, wo verbringst du die Ewigkeit und wie kommst du gerade auf die Reihe mit Gott? Wie kriegst du das Problem gelöst, dass du verflucht bist, weil du den heiligen Standards nicht entsprichst? Wo ist deine Lösung? Jesus. Jesus Christus ist deine und meine Lösung. Weil was sagt die Bibel? Galaterbrief. So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das bedeutet nicht, dass du keine ordentliche Arbeit hast und dich von deinen Geschwistern aushalten lässt. Also manche haben das ja benutzt, diesen Satz, aus Glauben leben, ich habe keinen Job und komme trotzdem irgendwie durch. Da schreibt dann Paulus an die Thessalonicher, wenn ich arbeite, soll auch nicht essen. Also eigentlich geht's um Rettung, Leben, ewiges Leben an dieser Bibelstelle. Verstanden? Gut, meine Schwiegermutter hat es verstanden, das ist das Wichtigste. Lassen wir es mal dabei. Vers 13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsertwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Und das ist das Coole, haben wir es ganz kurz zusammengefasst. Durch den Heiligen Geist hast du Freude an den Dingen, die Gott gut findet. Die Bibel sagt das bei den Propheten Hesekiel und im Neuen Testament steht es auch, Gott schreibt sein Gesetz auf dein Herz und auf mein Herz durch den Heiligen Geist. Und die Gnade, die dich rettet, du hast es nicht verdient, du kriegst es geschenkt, wenn du Christus glaubst, wenn du sagst, Jesus, vergib mir, ich übernehme das, was du da für mich bezahlt hast, ich nehme das in Anspruch. Jetzt habe ich den Anfang nochmal im Satz vergessen. Jedenfalls bist du dann frei vom Fluch. Zum Fluch gehört auch, das lesen wir jetzt nicht, Armut und Krankheit. Gibt so einen Spruch auf manchen Kalenderblättern. Ich habe arm probiert und reich probiert, Ergebnis, reich ist besser. Oder mein Schwiegervater sagt, glaube ich, lieber reich und gesund als arm und krank. Ja, das war mal von dir. Genau. Gott sieht das genauso. Nur Religion verdreht das. Nur Religion sagt, super, dass du Krebs hast, toll. Der Herr wird dich bestimmt was dazu lehren. Das ist Nonsens. Das ist nicht das, was Gott will. Weil die Schrift sagt, dass Christus, als er dort am Fluch wurde, auch gestorben ist, damit er deine Krankheit tragen konnte. Sein Leib wurde gebrochen, damit du heil werden kannst. Der Daniel war schlau, also unser Daniel auch, aber der Daniel in der Bibel auch. Da steht nämlich in seinem Buch, Kapitel 9, aber bei dem Herrn, unserem Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung. Denn gegen ihn haben wir uns aufgelehnt und wir haben nicht gehört auf die Stimme des Herrn, unseres Gottes, um in seinem Gesetz zu wandeln, das er uns durch seine Knechte, die Propheten, vorgelegt hat, sondern ganz Israel hat dein Gesetz übertreten und ist abgewichen, sodass es auf deine Stimme gar nicht hören wollte. Darum hat sich auch über uns ergossen, was als Fluch und Schwur im Gesetz des Moses, des Knechtes Gottes, geschrieben steht, weil wir gegen ihn gesündigt haben. Und so hat er seine Worte ausgeführt, die er gegen uns und unsere Herrscher, die über uns regierten, ausgesprochen hat, dass er großes Unheil über uns bringen wolle, wie es unter dem ganzen Himmel noch nirgends vorgekommen ist und wie es nun wirklich an Jerusalem geschehen ist. Wenn du heute durch Jerusalem läufst, habe ich gelernt, Jerusalem ist wie eine Prinzregententorte. Was ist eine Prinzregententorte? Die besteht aus lauter Schichten. Bodencreme, Bodencreme. Und Jerusalem wurde zerstört, wieder aufgebaut, zerstört, wieder aufgebaut. Also wenn du heute über die Straße läufst, dann läufst du 8 bis 12 Meter über dem eigentlichen. Sei denn, du bist in dem Tunnel, wo wir waren. Dann stehst du wirklich an einer Stelle auf 2000 Jahre alten Steinen. Aber oben sind alles neuere Steine, weil so viel Krieg da war. Genauso wie es im Gesetz Moses geschrieben steht, ist all dies Unheil über uns gekommen. Wir aber suchten das Angesicht des Herrn nicht dadurch zu besänftigen, dass wir uns von unseren Sünden abgewandt und auf deine Wahrheit geachtet hätten. Und Daniel, ich habe vor einer Weile über ihn gepredigt, der hat sein ganzes Leben im Exil gelebt, fast. Teenagerjahre am Anfang, Kinderjahre am Anfang. Als Folge, der wusste, wie der Fluch sich anfühlt. Und es gibt so ein paar interessante Sachen. Jakob zum Beispiel hat seine Frau verflucht, ohne es zu wissen. Erinnert ihr euch an die Geschichte, wo die weggehen vom Haus ihres Vaters und wo sie diese komischen Götzen einpackt in die Satteltasche heimlich? Und was sagt Jakob? Die Person, bei dem die Hausgötter gefunden werden, soll nicht am Leben bleiben. Er hat sie verflucht, er hat es nicht mal gewusst in dem Moment, dass es seine Frau war. Und was ist mit Rahel passiert? Sie ist bei der Geburt ihres nächsten Kindes gestorben. Ein anderer Mensch, eine sehr unkluge Mutter, die Rebekka, die hat sich selber verflucht, als sie sagte, als es um den Beschiss ging, wegen dem Segen, Jakob und Esau, da sprach seine Mutter zu ihm, dein Fluch sei auf mir, mein Sohn. Und was haben die Juden gerufen, als Jesus das Kreuz durch Jerusalem trug auf dem Weg zu seiner Hinrichtung. Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Und ob du dich viel oder wenig für Geschichte interessierst, die Geschichte des Antisemitismus in Deutschland und woanders, davon hast du schon mal was gehört. Wie viel Leid ist über dieses überschaubare Volk, oder es wurde wieder überschaubar gemacht, doch gekommen. Sein Blut komme über uns. Da kann man mal drüber nachdenken, was Flüche und was Worte bedeuten. Und was auf Gott hören und was auf Gott nicht hören mit sich bringt. Frei vom Fluch sollen wir sein. Und frei vom Fluch möchte Jesus uns sehen. Von unserem Freund Manfred Roth habe ich gelernt, dass das Wort loskaufen, Galater 3,13, Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, bedeutet, also das griechische Wort bedeutet oder wurde verwendet, um zu beschreiben, dass man jemanden vom Sklavenmarkt freikäuft. Ein abscheulicher Ort, wo Menschen gekauft, verkauft und gehandelt wurden wie Tiere. Und hier ist das Bild eines Käufers oder Lösers, der zum Sklavenmarkt gekommen ist, um einen Sklaven freizukaufen. Und das hat Christus für dich getan. Das hat Christus für mich getan. Sein Opfertod hat nicht nur die Strafe beglichen für deine Sünde und meine Sünde, sondern sein Tod hat dich und mich davon freigesetzt, jemals wieder unter diesem Fluch leben zu müssen. Ich fasse zusammen, was ich euch nicht im Detail gesagt habe. Aus dieser Bibelstelle, aus 5. Mose 27, 28, wo es um Segen und Fluch geht, sind beispielhaft einige Ergebnisse von Flüchen aufgelistet. Und ich möchte gleich, bevor wir anfangen, in eine Gebetszeit zu gehen, für Heilung speziell für diese Dinge beten und euch ein Gebet vorsprechen. Also folgende Ergebnisse von Flüchen kann man aus diesem Bibeltext rausziehen. Erstens mentaler und emotionaler Zusammenbruch. Wiederholte oder chronische Krankheiten, insbesondere dann, wenn es keine erkennbare medizinische Ursache gibt. Wiederholte Fehlgeburten und Unterleibserkrankungen, Zerstörung der Familie, Entfremdung. Beständige finanzielle Probleme, häufige Unfälle, eine Familiengeschichte von Selbstmorden oder unnatürlichen Todesfällen. Dann habe ich in einem fantastischen Buch von James Goll über den Befreiungsdienst eine Liste gefunden. 12 mögliche Gründe für Flüche, die er auch auf diesem und anderen Bibeltexten rauszieht. Also die möglichen Ursachen für Flüche, die die Bibel uns liefert, sind zum einen, also es ist nicht abschließend, es ist einfach ja, eine Liste. Götzendienst, falsche Götter, Okkultismus. Du kannst dir den Fluch auch dadurch zuziehen, dass du die Eltern nicht ehrst oder verurteilt hast. Das heißt nicht, dass du alles gutheißen musst, was deine Eltern vielleicht an Schlimmem getan haben. Das heißt, dass du vergibst, dass du loslässt und keinen Groll hegst und dich nicht über sie erhebst. Unzulässige sexuelle Beziehungen kann dir den Fluch zuziehen. Ungerechtigkeit hilflosen, behinderten, schwachen Menschen gegenüber. Auf den Arm des Fleisches vertrauen. Das heißt, ich vertraue auf Menschen, auf fleischliche Sicherheiten anstatt auf Gott. Diebstahl oder Eidbruch, den Zehnten vorenthalten. Dann Aussagen von Menschen, die Autorität über dich haben oder hatten, können dich unter den Fluch bringen. Selbstgemachte, negative Aussagen, so wie Rebecca. Proklamationen von Menschen, die für den Feind arbeiten. Dann Lästerungen oder anderes Gerede, das mit einer negativen Haltung vorgebracht wird. Das schließt auch seelische Gebete mit ein und unbiblische Bündnisse. Das Kreuz Jesu ist dein und mein Tor zwischen Fluch und Segen. Aber an Christus gläubig zu werden, bedeutet nicht automatisch, dass du durch dieses Tor gehst, sondern viele Dinge müssen wir einfach danach auch im Glauben in Besitz nehmen. Kämpfe kämpfen, feststehen, die vorigen Pfeile durch den Glauben auslöschen, Dinge abschneiden, uns von Dingen lossagen. Auf dem Bewo haben das vielleicht einige gemacht oder auf Bewos. Es ist so, wie es schon immer war. Wir ergreifen Besitz von unserem verheißenen Land und zu deinem verheißenen Land gehört auch Gesundheit durch zwei Dinge, durch Hören und Gehorchen. Hören und Gehorchen. Recht fest ein Audi. Horch, höre, gehorche, Latein. Und es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, genau gehorchst, dann wird der Herr, dein Gott, dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme deines Gottes gehorchst. Ich weiß, da gibt's immer ein Defizit. Wir alle versagen und fallen. Sind wir dann verdammt, wieder neu verflucht? Nein. Dank sei Gott, schreibt Paulus im Brief an die Römer, für Christus. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Für die Christus das Lenkrad ist. Nicht der Notstopfen, sondern für die, die zumindest die Richtung haben und sagen, Herr, ich will. So gut, wie ich es gerafft habe und kapiert habe, soweit ich Offenbarung habe. Und wenn du mich überführst, dann kehre ich um und dann tue ich Buße. Und das hört nicht auf. Dein Bußetun hört nach deiner Bekehrung nicht auf. Dinge zu korrigieren und mit Gott zu synchronisieren hört nie auf. Und ich lade euch ein, mit mir aufzustehen. Und wenn du das möchtest, ich bete ein Gebet vor für Freisetzung. Also es wird dir nichts Schlimmes passieren, wenn du mitbetest, selbst wenn das bei dir vielleicht alles schon erledigt ist. Aber wenn irgendein Punkt noch bei dir zutrifft, ist es vielleicht ein Schritt zu deinem Durchbruch. Okay, wenn du entschieden bist, du hörst ja, was ich sage, kannst es nachsprechen oder es bleiben lassen. Wer möchte, sprich mit mir. Vater im Himmel, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und der einzige Weg zu dir. Ich glaube, dass er am Kreuz für meine Sünden starb, wieder auferstand von den Toten und dass er am Kreuz für mich zum Fluch wurde, damit ich erlöst sein kann und deine Segnungen mich erreichen können. Ich vertraue auf deine Barmherzigkeit und Vergebung. Ich will dir folgen und gehorchen. Und bitte dich um Vergebung für die Sünden, die ich selbst oder meine Vorfahren begangen haben. Setze mich frei von allem, was mich unter die Wirkung eines Fluchs gebracht hat. Wo Menschen mir Unrecht getan haben, vergebe ich ihnen, so wie du mir vergibst. Ich entsage allem, wo ich dem Teufel Raum gegeben habe. Okkulten Praktiken, unbiblischen Bündnissen, auch Dingen, die meine Vorfahren eingegangen sind. Wenn es Gegenstände gibt, die ich wegwerfen oder zerstören soll, zeig sie mir bitte. Ich verspreche dir, ich werde sie vernichten oder wegwerfen. Mit der Autorität, die du mir gegeben hast, als dein Kind, setze ich mich selbst frei von jedem Fluch, der auf mir lag oder mich auf irgendeine Weise beeinflusst hat. In dem Namen Jesus. Amen. Amen. Und können wir noch mal das Lobpreisteam haben? Seid ihr eingestellt? Und bleibt doch stehen. Ich möchte kurz noch beten. Und dann bitte ich die Menschen, ich habe 4 Teams eingeteilt zum Beten für Menschen, die krank sind. Dann seid ihr frei, nach vorne zu kommen, Heilungsgebet euch abzuholen. Keine langen Seelsorgegespräche, sondern knackig sagen, was ihr habt. Dann beten die Geschwister für euch. Und wir erwarten, dass Gott heilt. Und ich erwarte das heute ganz besonders. Ich erwarte das, weil das Wort Gottes es verspricht. Und mein Jesus ist kein Lügner. Jesus ist kein Lügner. Und wenn Jesus sagt, wenn ihr an mich glaubt, werdet ihr die Werke, die ich getan habe, auch tun als größere, dann nehme ich ihn beim Wort. Ich kann dich nicht heilen, aber der Gott, der in mir ist und der hier ist, der kann und will dich heilen. Und er wird das tun. Eine Sache hat mich noch ermutigt. 2 Männer Gottes aus unserer Gemeinde hatten beide ein ganz ähnliches.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.